Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
In einem Video kritisiert Vizekanzler Robert Habeck den Judenhass und Antisemitismus in Deutschland. Will damit einordnen und differenzieren. Das steht drüber, über diesem Video, was das Wirtschaftsministerium bei X veröffentlicht hat.
Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung.
Es wurde millionenfach angeschaut. 7 Millionen Klicks hat dieses Video aktuell. Es gibt zehntausende Kommentare und ganz viel Lob. Liegt laut Politikwissenschaftler Lintl daran.
Ich glaube einfach, die Rede war sehr gut. Und natürlich ist Habeck ein charismatischer Redner. Das hat man ja schon vorher gesehen. Aber er polarisiert manchmal auch. In diesem Fall kann man wirklich sagen, er hat einfach inhaltlich den Punkt getroffen und hat das auch so artikuliert, dass es, glaube ich, von vielen verstanden wurde.
Warum trifft dieses Video gerade einen Nerv? Das hört ihr jetzt im Podcast. Und Innenministerin Nancy Faeser verbietet die Hamas und das Netzwerk Samidun in Deutschland. Das ist ja das, was gefeiert hat nach dem Anschlag der Hamas und in Berlin Süßigkeiten verteilt hatte, unter anderem, ihr erinnert euch vielleicht. Mehr zu diesem Verbot und wie die Reaktionen darauf ausfallen, das hört ihr jetzt im Podcast. Und wir wollen uns auch noch ein anderes Thema vorknöpfen, und zwar das hier.
Die Bayern sind raus! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht!
Saarbrücken 2, Bayern 1. Die Schadenfreude ist bei allen Nicht-Bayern-Fans groß. Ist die berechtigt und woran hat es gelegen? Reden wir drüber am Donnerstag, den 2.11. im Update-Podcast. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Das passiert eher selten, dass ein Politiker sich vor die Kamera setzt und uns allen klar machen will, Leute, hier geht gerade einiges durcheinander. 4 Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Lasst uns da bitte das alles nochmal genauer betrachten. Das macht Vizekanzler Robert Habeck gerade in einer Videobotschaft, in der er den Antisemitismus und Judenhass in Deutschland verurteilt.
Wir haben sicherlich oft zu viel Empörung in unserer Debattenkultur, aber hier können wir gar nicht empört genug sein. Es braucht jetzt Klarheit und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner.
Ja, und ungefähr 10 Minuten lang ist dieses Video, wurde vom Wirtschaftsministerium bei X, vorher Twitter, geteilt. Schon ungefähr 7 Millionen Mal angeschaut. Es geht, und so steht es auch im Text drüber, um Einordnung.
Das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat. Das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden.
Ja, er kritisiert in diesem Video antisemitische Tendenzen unter Muslimen, unter Rechtsextremen, aber auch unter linken Aktivisten. Und dieses Video geht gerade viral. Warum das so ist, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Peter Lintl. Er ist Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, beschäftigt sich dort mit dem Nahostkonflikt und Israel. Und ich wollte von ihm wissen, wieso kriegt dieses Video gerade so viel Lob? Also sogar die Bild-Zeitung, sonst hat die wenig positive Worte übrig für Robert Habeck, nennt diese Rede historisch. Würden Sie sich da anschließen, habe ich ihn gefragt.
Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Rede historisch bezeichnen würde, aber sie war sicherlich eine sehr gute Rede. Weil Habeck hat hier sehr viel richtig gemacht und auch klar gestellt. Er hat verurteilt, was es zu verurteilen gibt. Er hat aufgefordert, Antisemitismus zu verdammen, Solidarität mit Israel zu zeigen, ohne dass er strittige Punkte ausgespart hat. Siedlergewalt, humanitäre Lieferungen und so weiter und so fort. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, dass Palästinenser in Deutschland durchaus auch eine Stimme für Palästina haben sollen und dürfen, aber eben ohne, dass dies antisemitisch werden darf. Also insgesamt fand ich das eine sehr gute, ausgewogene Rede, die wirklich ja in vielen Teilen auf den Punkt war.
Es gab viel Lob. Woran liegt das? Also was macht Habeck richtig?
Das ist eine gute Frage, ob das wirklich an Habeck liegt. Ich glaube einfach, die Rede war sehr gut. Und natürlich ist Habeck ein charismatischer Redner. Das hat man ja schon vorher gesehen. Aber er polarisiert manchmal auch. In diesem Fall kann man wirklich sagen, er hat einfach inhaltlich den Punkt getroffen und hat das auch so artikuliert, dass es, glaube ich, von vielen verstanden wurde.
Ist es vielleicht auch deshalb so gut angekommen, weil diese Differenziertheit in der Debatte über den Nahostkonflikt sonst auch selten zu finden ist, oder?
Sie ist selten zu finden und sie wird oft missverstanden. Manchmal wird differenziert, ohne vielleicht die nötige Emotionalität beiden Seiten gegenüber zu transportieren. Ich glaube, das hat Habeck auch sehr gut gemacht. Von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Statement war, nachdem sich sehr viele gesucht haben, weil die Lage mitunter verworren ist. Einerseits ist sie eindeutig, man kann diesen Terroranschlag nicht relativieren und gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem auch einen Konflikt drumherum, gleichzeitig gibt es weiterhin einen Krieg und so weiter. Ich glaube, dass diese Rede hat Orientierung für viele Menschen gegeben.
Das große Oberthema dieses Videos ist ja Antisemitismus. Würden Sie denn sagen, dass der Fokus, der da gesetzt wird, auch der ist, den es gerade braucht? Weil es geht ja schon viel auch um islamistischen Antisemitismus.
Na, ich bin mir gar nicht so sicher, ob da das Oberthema wirklich Antisemitismus gewesen ist. Ich glaube, es geht vielmehr um eine Gemengelage, die viele verschiedene Aspekte beinhaltet. Einerseits natürlich Antisemitismus, zweitens geht es aber auch um die aktuelle Lage in Israel-Palästina, um den Krieg, um den Terroranschlag. Und drittens geht es bei diesen Fragen natürlich immer auch um deutsche Identität. Wie verhalten wir uns Deutsche zu Israel, zu Palästina, aus universalistischen Gründen, aus Gründen unserer partikularen Geschichte, unserer historischen Verantwortungen. Ich glaube, es ist diese Gesamtgemengelage, die Habeck angesprochen hat und weniger jetzt den Antisemitismus, der vor allem von rechts oder der sehr stark von rechts kommt und nicht nur aus islamischen oder linken Kreisen, die er auch angesprochen hat. Aber es war in diesem Fall wirklich eine andere Gesamtgemengelage, glaube ich, die Habeck adressieren wollte.
Mhm. Generell habe ich das Gefühl, beim Nahostkonflikt ist das Reden darüber manchmal eher ein bisschen schwierig. Wir erinnern uns zum Beispiel an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der in seiner Rede gesagt hat, der Angriff der Hamas habe nicht in einen luftleeren Raum stattgefunden. Und das wurde ja von vielen Seiten kritisiert. Woran liegt das, dass uns das so schwerfällt?
Ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Problem mit dem Reden über den Nahostkonflikt. Jetzt mal unabhängig von diesem Terroranschlag. Ich glaube, da gibt es auch nichts zu relativieren oder auch nichts in einem kausalen Kontext zu setzen. Diese Gewalttaten kann man nicht mit der Besatzung begründen. Das ist vollkommen klar. Aber grundsätzlich ist die Schwierigkeit beim Reden über den Nahostkonflikt, dass wir mit zwei Positionen zu tun haben, die beide, Israelis wie Palästinenser, oft als einen absoluten Wahrheitsanspruch für sich behaupten. Und schon der Satz, ja, aber auch, man muss auch die andere Seite etwas berücksichtigen, haben die nicht auch recht, ein Stück weit recht, der bedeutet ja, dass die jeweils eine Seite in ihren absoluten Wahrheitsanspruch beschnitten wird. Und deswegen wird man schon, wenn man sagt, ja, ich bin aber irgendwie, will ich beide Seiten betrachten, wird man von Akteuren oder auch deren Unterstützern schon im gegnerischen Lager vermutet. Und das ist eine der Dynamiken, die bei vielen Konflikten, aber ganz besonders im Nahostkonflikt so der Fall ist. Und in Deutschland wird das natürlich noch verstärkt, durch unsere Geschichte, durch den Holocaust, die nochmal mehr normative, emotionalen, nicht Ballast, aber Dimension da reinbringt. Deswegen würde ich sagen, oder das sind zwei der großen Schwierigkeiten, warum es nicht einfach ist, über diesen Konflikt zu sprechen.
Peter Lindl ist das, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, beschäftigt sich dort mit dem Nahostkonflikt und Israel. Wir haben über das Video gesprochen von Vizekanzler Habeck, in dem er den Antisemitismus und Judenhass in Deutschland verurteilt. 10 Minuten ist es lang. Wenn ihr wollt, schaut's euch an.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Krieg zwischen der Hamas und Israel hat längst auch Deutschland erreicht. Das zeigen ja immer wieder die Demonstrationen für oder gegen das, was im Nahen Osten gerade passiert. Das zeigen auch die Übergriffe und die Hetze hier bei uns gegen Jüdinnen und Juden. Und was Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach den Angriffen der Hamas auf Israel angekündigt hatte, das hat Innenministerin Faeser jetzt umgesetzt.
Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von Hamas und Samidun in Deutschland und löse Samidun Deutschland auf.
Die Bundesregierung geht also vor gegen die Hamas und gegen Samidun. Was heißt das genau? Darüber wollen wir sprechen mit Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Hamas kennt man mittlerweile, Samidun eher nicht so. Was ist das für eine Organisation?
Ja, die beiden Organisationen kann ich mal kurz erklären. Also Hamas, klar, ist schon seit Jahren in der Europäischen Union als Terrororganisation ja eingestuft. Also er ist nicht erst seit diesem großen Überfall der radikalen Islamisten auf Israel. Da gibt es in Deutschland etwa 450 Menschen, schätzt der Verfassungsschutz. Übrigens meist deutsche Staatsbürger, die hinter der Hamas stehen. Das ist jetzt aber kein eingetragener Verein oder so.
Und Samidun, was war damit gemeint?
Genau, also bei Samidun ist das ein bisschen was anderes. Das ist ein internationales Netzwerk, mindestens in 10 Ländern aktiv, auch in den USA. In Deutschland auch unter dem Namen Hirak bekannt. Und als Terrororganisation ist es aber nicht gelistet. Samidun ist in Deutschland als Verein eingetragen. Offiziell ist das ein palästinensisches Gefangenen-Solidaritätsnetzwerk. Und Innenministerin Nancy Faeser sagt jetzt aber, das sei nur ein Deckmantel. In Wirklichkeit ginge es um Israel- und judenfeindliche Propaganda.
Dabei unterstützt und glorifiziert Samidun auch verschiedene ausländische Terrororganisationen, so insbesondere die Hamas. Das Abhalten spontaner Jubelfeiern hier in Deutschland in Reaktion auf die furchtbaren Terroranschläge der Hamas gegen Israel, wie wir sie in Berlin erleben müssen, ist unerträglich. Das zeigt das antisemitische, menschenverachtende Weltbild von Samidun auf widerwärtige Art und Weise.
In Berlin und Nordrhein-Westfalen ist Samidun auch schon vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Und sowohl Samidun als auch die Hamas, sagt Faeser, dürfen jetzt in Deutschland nicht mehr aktiv sein.
Betätigungsverbot ist das, was sie ausgesprochen hat. Was bedeutet das genau? Was die Hamas, also die waren ja vorher schon verboten in Deutschland. Warum jetzt noch ein Betätigungsverbot?
Ja, das macht es letztendlich für die Polizei leichter, gegen alle vorzugehen, die diese Organisation unterstützen. Also Versammlungen zum Beispiel sind verboten. Und wenn man dann da ist auf so einer Versammlung, und da muss man gar kein Mitglied sein, dann kann die Polizei auch so gegen einen vorgehen. Oder wer Spenden sammelt für die Hamas oder für Samidun, der macht sich dann auch direkt schon strafbar. Verboten sind jetzt auch alle Online-Aktivitäten, das ist neu, also auch in Social Media. Der deutsche Ableger von Samidun, der hat zum Beispiel über 4000 Follower auf Instagram, der Kanal ist jetzt verboten, weil Samidun Deutschland halt von Faeser offiziell dann auch aufgelöst wurde.
Gibt es schon irgendwelche Reaktionen auf diese Verbote?
Ja, der Zentralrat der Juden, der begrüßt die Entscheidung, das sei konsequent, das sagt Präsident Josef Schuster, und man müsse noch weitere Hassorganisationen, die in Deutschland agieren, denen müsste man das Handwerk legen. Und die Polizei ist, wie gesagt, ja auch froh drüber, also die Gewerkschaft der Polizei sagt, dass der Rechtsrahmen jetzt halt klar ist, das helfe sehr. Die Berliner Polizei stellt sich allerdings auch auf weitere Proteste ein wegen der Verbote, jetzt zum Beispiel heute Abend auch auf der Sonnenallee in Berlin sind Kundgebungen geplant und am Samstag dann auch noch weitere größere Kundgebungen von pro-palästinensischen Organisationen.
Was ist mit den Organisationen selber? Also haben die auch irgendwie reagiert?
Ja, also als Bundeskanzler Olaf Scholz das Verbot angekündigt hatte vor 3 Wochen, was ja schon ein bisschen ungewöhnlich war, diese Ankündigung, da hat Samidun auf seiner Internetseite Widerstand angekündigt. Also man bleibe standhaft, heißt es da, und man sei entschlossen, dieses Verbot mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln auch anzufechten.
Ist das was überhaupt geht? Also könnte man sowas anfechten?
Ja, prinzipiell schon. Also solche Verbote können von der Justiz überprüft werden. Ein Vereinsverbot hat grundsätzlich hohe verfassungsrechtliche Hürden. Das muss gut begründet sein, und Nancy Faeser sagt, dass es das wohl auch ist.
Es war für unser Haus eine Herausforderung, in rechtlicher und materieller Hinsicht das so schnell zu prüfen. Aber angesichts der großen Lage war das angemessen aus meiner Sicht.
Ja, über Durchsuchungsmaßnahmen oder Razzien ist heute jetzt nichts bekannt geworden, zumindest. Also normalerweise gehören die bei solchen Verboten nämlich eigentlich mit dazu, auch um mögliche Beweise zu sichern. Aber durch diese Ankündigung von Scholz kritisiert jetzt auch die deutsch-israelische Gesellschaft, da seien alle Beteiligten rechtzeitig gewarnt worden. Also hätte man jetzt heute wohl ohnehin nichts mehr finden können bei irgendwelchen Razzien. Also es wird sich zeigen, ob jetzt im Vorfeld genug Beweise gesammelt worden sind, um letztendlich diese Organisationen in Deutschland auch dauerhaft zu verbieten.
Die Hamas und auch der Verein Samidun dürfen in Deutschland nicht mehr aktiv werden. Das hat Innenministerin Faeser entschieden. Und die Infos dazu, die gab es von Klaus Jansen aus dem Deutschlandfunk Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich finde, dieser Blick, dieses Video, man muss es eigentlich gesehen haben, geht gerade durchs Netz. Ein Auto mit dem Bayern-Spieler Joshua Kimmich, er sitzt drin und der guckt einfach wirklich starr und versucht, niemanden anzuschauen, irgendwie so durch die Fensterscheibe, geradeaus hindurch, aber er muss wirklich einiges ertragen. Es gibt viele Fans, die um das Auto herumstehen. Es sind aber, würde ich sagen, keine Bayern-Fans, und die grölen.
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen. Ja, warum? Ihr erinnert euch, gestern Abend DFB-Pokal, da war was. Saarbrücken 2, Bayern 1. Man kann sagen, die Schadenfreude von Nicht-Bayern-Fans ist riesig. Maxi Rieger aus der Sportredaktion. Woran liegt das, dass sich viele gerade so freuen? Also wieso freut man sich immer, wenn München ablost?
Also allgemein gesprochen ist es immer so, dass der Underdog natürlich immer in den meisten Fällen mehr Sympathien auf der Seite hat und eigentlich fast alle Teams, gegen die Bayern spielen, sind Underdogs, gerade im DFB-Pokal, wenn es dann Drittligist ist. Und wenn es dann tatsächlich mal klappt, so wie dann gestern, ist die Freude natürlich dann ganz besonders groß. Und natürlich bei den Bayern kommt noch dazu, dass die eine gepflegte Arroganz bis zum, ja, Selbstbewusstsein, würden Sie sagen, Arroganz ist es dann vielleicht für andere Teams, die nicht ganz so erfolgreich sind. Und dann ist es natürlich besonders schön, wenn es dann solche Spiele gibt wie gestern Abend, wo dann wirklich der 15. der dritten Liga gegen den Rekordmeister gewinnt.
Ja, die Schadenfreude ist groß, aber mal sportlich betrachtet, also wie kann das sein? Also Spitzenteam FC Bayern verliert gegen den Drittligisten.
Ja. Hätte ich vorher auch nicht für möglich gehalten. Der Grund war gestern sicherlich, dass Thomas Tuchel, der Trainer der Bayern, ein bisschen rotiert hat. Das heißt, es war nicht die ganz beste Elf auf dem Platz. Der Platz war auch nicht gut. Also die Bayern sind andere Plätze
gewohnt. Für die anderen auch nicht.
Aber der FC Bayern ist halt schon, sind halt schon eher so schöne Teppiche gewohnt. Also. Und das in Saarbrücken war halt doch eher etwas sumpfiger. Und okay. Das kommt dann so einem Team wie Saarbrücken, wo es dann darum geht, auch einfach mal Bälle wegzuspielen, dann doch entgegen. Aber das war nicht der Hauptgrund, sondern die Bayern haben ein bisschen rotiert, weil sie eben auch einen sehr kleinen Kader haben, versuchen die Belastung ein bisschen zu verteilen. Harry Kane saß die ganze Zeit auf der Bank. Das wäre natürlich dann auch jemand gewesen, der vielleicht eine von den Chancen, die es ja dann auch gegeben hat, dann auch reingemacht hätte. Und so haben die Bayern ihre Chancen gerade in der zweiten Halbzeit nicht genutzt. Und Saarbrücken hat es dann eben sehr effizient dann in der Nachspielzeit eben einmal genutzt.
Anders als der FC Bayern München hat es der Top-Rivale Bayer Leverkusen gestern gemacht. Beim Spiel auch gegen den Drittligisten, und zwar SV Sandhausen. Nach einigen Mühen tatsächlich haben die das Ding irgendwie gemacht. Was haben die denn besser gemacht?
Also erstmal haben sie ihre Chancen dann genutzt. Sie haben zweimal geführt, dann jeweils hat Sandhausen dann ausgeglichen, 2-2. Und dann hat Bayer eben dann in der Schlussphase, als dann auch Xavi Alonso, hat wirklich sehr stark rotiert. Also es sind zu Beginn waren 8 neue Spieler auf dem Platz und hat dann nach 60 Minuten beim Stand von 2-2 dann einmal 4 Stammspieler reingewechselt und das hat dann schon irgendwie nochmal einen Schwung gegeben.
Ja.
Und sie hatten aber auch Glück. Also es hätte eigentlich noch einen Elfmeter für Sandhausen beim Stand von 2-2 geben können und das sind dann eben auch solche Geschichten. Das Spielglück, was Bayer Leverkusen gestern hatte, hatte Bayern eben nicht.
Wird sowas Auswirkungen haben auf andere Wettbewerbe, zum Beispiel auf die Bundesliga oder so?
Also bei den Bayern hat es ganz direkt die Auswirkung, dass Matthijs de Ligt, der Innenverteidiger, sich gestern in Saarbrücken verletzt hat und jetzt erstmal mit einer Knieverletzung ausfällt für wahrscheinlich mehrere Wochen. Und das ist eben für die Bayern wirklich hochproblematisch, weil sie haben ja sowieso eigentlich kaum Innenverteidiger, die fit sind. Und wenn da jetzt so jemand Wichtiges wegfällt, hat das natürlich auch Einfluss auf die Bayern, die eben jetzt am Samstag gegen Borussia Dortmund spielen. Und das ist ja das Duell, wo es auch wirklich darum geht, wer in der Meisterschaft eben vorne mitbleibt.
Ja, wichtig, dass da eigentlich alle fit sind und alle, die gut spielen, am Start sind. Maxi Rieger aus der Sportredaktion. Wir haben darüber gesprochen, dass die Schadenfreude gerade bei den Nicht-Bayern-Fans riesig ist, weil sie verloren haben gegen Saarbrücken, gegen den Drittligisten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Müssen es eigentlich immer die ganz jungen, die super dünnen Models sein oder dürfen die nicht auch gerne mal eine Spur älter sein? Es ist tatsächlich so, dass es einige Menschen gibt, die in der Modebranche schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben und dann doch irgendwie durchgestartet sind, was schön ist. Ihr erinnert euch vielleicht an Germany's Next Topmodel. Letztes Jahr gab es da 3 Kandidatinnen, zwischen 50 und 68 waren die, glaube ich, alt und wurden da immer schön Best Ager genannt, also nicht irgendwie alte Omas oder sowas. Und gerade macht eine neue Kampagne des spanischen Modelabels Löwe Welle in den sozialen Medien, weil Star dieser Kampagne ist eine Frau, die ihr vielleicht kennt. Sie ist 88, sie ist eigentlich Schauspielerin und sie heißt Maggie Smith. Woher kennt ihr sie? Sie ist Professorin, und zwar Professor McGonagall aus dem Harry Potter-Universum. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Warum wird diese Werbekampagne gerade so krass gefeiert?
Ja, natürlich sind da einige dabei, denen Maggie Smith wegen ihrer Arbeit in den Harry Potter-Filmen oder in der Serie Downton Abbey vielleicht noch einfach richtig gut finden. Ich meine, sie ist auch wirklich eine echte Ikone. Also es gibt so ein paar Zitate von ihr, die auch bei mir einfach so hängen geblieben sind. Zum Beispiel das hier.
Why is it, when something happens, it is always you three?
Immer ihr drei.
Da schimpft sie gerade Harry, Hermine und Ron. Warum seid ihr drei immer mittendrin, wenn was passiert? Mhm. Und unter dem Post auf Instagram zur aktuellen Modekampagne finden sich dann auch so Kommentare wie Professor High Fashion.
Oh yeah.
Oder 100 Punkte für Gryffindor. Aber ich glaube, es liegt nicht nur an Maggie Smith selber, sondern wie es auch in dieser Modekampagne dargestellt wird, dass das so gefeiert wird.
Wie wird sie denn da inszeniert?
Also sie modelt da mit einigen Handtaschen der spanischen Marke. In einem Bild sitzt sie entspannt in einem hochgeschlossenen schwarz-weißen Kleid auf einem Sofa. Mhm. Und im anderen Bild hat sie einen riesigen Fellmantel an, guckt mit einem verschmitzten Grinsen in die Kamera, immer auch mit Handtaschen natürlich in der Hand. Und was ich ganz besonders finde an diesen Bildern, die übrigens der deutsche Fotograf Jürgen Teller geschossen hat, Maggie Smith wurde für die Kampagne jetzt nicht groß geschminkt. Also man sieht jede Falte und an den Händen auch jeden Altersfleck. Und die Erfahrung und das Alter der Schauspielerin werden hier stolz zur Schau gestellt. Also da geht es wirklich darum, ältere Menschen sichtbar zu machen.
Ist das denn jetzt nur eine einzelne Kampagne oder würdest du sagen, es ist ein richtiger Trend, also dass es mehr ältere Models gibt?
Also wenn man jetzt dieses Jahr in die Modewelt guckt, ne, da gab es schon einige große High-Fashion-Kampagnen mit alten Menschen. Zum Beispiel das Cover der Vogue Philippines mit der 107 Jahre alten traditionellen Tätowiererin Apo Wang Ott. Und die britische Vogue, die hatte dieses Jahr auch die 82-jährige Comedian und Schauspielerin Miriam Margolyes auf dem Cover. Die war da sogar nackt. Und dass es da eine Nachfrage gibt, das merkt auch Petra Fischer. Sie ist Cast und Fotografin bei der Agentur Hans und Helga, die sich auf die Vermittlung von älteren Models spezialisiert hat.
Und definitiv gibt es aber einen Trend, der besagt halt immer so, dass ältere Menschen wieder gesellschaftsfähiger werden und dass ältere Menschen einfach wieder zum Leben dazugehören. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass die Kaufkraft wesentlich höher bei den etwas gesettelteren Menschen liegt als bei den jüngeren. Aber dennoch ist die Akzeptanz für das Alter definitiv größer geworden.
Also klar, ne, wir haben hier in Deutschland den demografischen Wandel, weltweit auch. Wir haben viele ältere Menschen in unserer Gesellschaft, die bis ins hohe Alter ziemlich fit sind und natürlich auch zahlungskräftige Kundschaft sind und von Unternehmen dann eben umworben werden.
Hat sich denn da auch irgendwie was geändert? Also wie ältere Menschen in der Modewelt dargestellt werden?
Ja, es gibt ja auch viele klischeehafte Vorstellungen über ältere Menschen, auch diskriminierende Vorurteile. Und das sieht man natürlich auch in der Werbung wiedergespiegelt. Ne? Da wurden lange Zeit ältere Menschen nur nachgefragt als die Oma oder die Opa in so einer Familienwerbespot oder auch als Kranke und Gebrechliche, die dann zum Beispiel Werbung für Medikamente gegen Inkontinenz oder für Zahnhaftcreme machen sollen
ja.
Oder so. Und das hat sich komplett geändert, sagt die Casterin Petra Fischer.
Also ich glaube, die richtige Omi, so wie wir uns sie vorgestellt oder wie wir uns sie vorstellen, mit Kittel und Schürze und ondulierten, aufgedrehten Haaren, das existiert nicht mehr. Also wenn, dann nur ganz geringfügig. Also die Oma heutzutage ist eine moderne Frau, selbstbewusst in der Regel, die auch ihren Alltag noch selber meistert.
Die alten Menschen heute sind nicht mehr einfach die alten Omis und Oppis oder so, die irgendwie gebrechlich wirken, sondern sind selbstbewusste Menschen, die auch selbstständig durchs Leben schreiten. Also ältere Menschen gehören dazu und sind mittendrin.
Wie sich das gehört, weil ich finde auch, das sieht man auch bei Social Media total. Es gibt auch ganz viele ältere, meistens Frauen ehrlich gesagt, die ich so sehe, die auch echt einen ordentlichen Kanal da irgendwie pflegen.
Ja.
Es wird also wahrscheinlich immer normaler sein, statt jung und dünn irgendwie modelmäßig unterwegs zu sein, auch mal eine Oma auf dem Laufsteg zu sehen. Oder?
Also, dass es das übernimmt, das glaubt jetzt Petra Fischer nicht. Die Casterin, also junge Models werden auch auf lange Sicht in der Modeindustrie auf den Laufstegen und in den Fotokampagnen die Mehrheit darstellen.
Ja.
Das ist einfach die Natur der Sache, der Mode. Aber das heißt nicht, dass die Kampagnen nicht vielfältiger werden. Also, wenn man in Fotokampagnen dann eine ältere und einen Mann oder eine ältere Frau eben neben die jungen Models stellt und die dann zusammen eine Kampagne machen zum Beispiel.
Ältere Menschen als Modestars, das geht. Zeigt auf jeden Fall gerade die 88-jährige Schauspielerin Maggie Smith. Ihr kennt sie aus dem Harry Potter-Universum. Und warum die Kampagne gerade so abgefeiert wird, darüber habe ich gesprochen mit Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich finde, besonders peinlich ist das, wenn jemand einen nach dem Weg fragt und man dann so sagt, ja klar, hier hinten, links, rechts, geradeaus und dann nochmal links, rechts und so. Und dann ist die Person einfach schon losgelatscht und du denkst dir so, ah nee, das war genau andersrum. Links-Rechts-Schwäche ist manchmal eine fiese Sache. Man kann ja schlecht der Person hinterherrennen. Ist mir schon mal passiert. War dann maximal peinlich und ich habe einfach gehofft, dass die Person irgendwen anders nochmal fragt und am Ende möglicherweise doch ans Ziel kommt. Oder auch dieser bescheuerte Spruch, vielleicht kennt ihr den auch. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Auch sehr, sehr hilfreich. Gerade wenn es irgendwie stressig ist oder so. Oder wenn man eben in so einer Interaktion ist mit einer fremden Person. Man will nichts falsch machen, super hilfsbereit sein. zack, links, rechts einfach verwechselt. Warum geht's uns so und geht das jemals wieder weg? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert, die hat Hoffnung.
Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, aber die Orientierung durch links und rechts entspricht nicht unserer Intuition. Das ist etwas, das wir beigebracht bekommen. Kinder und viele Naturvölker orientieren sich am Raum, so nach dem Motto, der Stift, der neben dem Becher liegt und nicht der Stift rechts von mir. Da vorne Richtung Kastanienbaum abbiegen und so weiter. Erst im Vorschulalter wechselt die Perspektive weg vom Raum hin zum eigenen Körper, weiß die Münchner Evolutionspädagogin Angelika Anderer.
In der Regel lernen wir das in den ersten, sag mal, 4-5 Lebensjahren. Erst einmal braucht man die räumliche Orientierung, dafür braucht man ein gut integriertes, kreatives Gehirn, das aktiv ist. In Kombination dann mit der Logik kommt dann die Zuordnung. Und das ist meistens so ab dem 4., 5. Lebensjahr, wo die Kinder das dann auch lernen, wo rechts und links ist.
Der Philosoph Immanuel Kant glaubte ja, rechts, links wäre das angeborene, natürliche System, mit dem Menschen Raum begreifen. Eine Studie mit Menschenaffen und kleinen Kindern beweist aber das Gegenteil. Sie sollten unter 3 Bechern nach einem Objekt suchen und fanden es rechts unter dem Becher, der an der Fensterseite stand. Auch seitenverkehrt hingesetzt griffen sie wieder zum Becher, der am Fenster stand. Diesmal die linke Seite. Wohingegen 9-jährige Kinder, egal wo sie saßen, unter den rechten Becher schauten. Der Gyrus angularis, eine Hirnwindung der Großhirnrinde, ist für unsere räumliche Orientierung und damit gegebenenfalls auch für eine Rechts-Links- oder Links-Rechts-Schwäche verantwortlich. Im Erwachsenenalter betrifft das nach Schätzungen zwischen 20% und 30%. Manche Klienten von Angelika Anderer stellen diese Schwäche erst in ihrer Praxis fest.
Eine Krankheit ist es mit Sicherheit nicht. Ich sage immer, es ist eine Randthematik. Die kommen eher wegen Rechenproblemen, wegen Legasthenie und sonstigen Problemen, die vorrangig in der Schule auftreten. Und dann stelle ich fest, ja, rechts und links kann das Gehirn nicht zweifelsfrei zuordnen.
Das führt eben dazu, dass das Gehirn für manche Denkprozesse mehr Zeit braucht. Übrigens können die meisten Kinder und späteren Erwachsenen nur rechts und links nicht auseinanderhalten. Aber eine Links-Rechts-Schwäche wird oftmals auch im Zusammenhang mit anderen Lernstörungen wie Legasthenie, ADHS oder einer Rechenschwäche festgestellt. Dass das Gehirn aber in Stresssituationen, denken wir nur an die klassische Führerscheinprüfung, in den sogenannten Überlebensmodus schaltet, kann theoretisch jedem passieren, sagt Evolutionspädagogin Anderer.
Relevant ist, wie kann das Gehirn auf diese Anforderungen reagieren? Bleibt es im bewussten Modus, in seiner Kompetenz, oder greift es eben auf den Stressmodus zurück? Und das ist das Überlebenssicherungsprogramm und es läuft in Bruchteilen von Sekunden ab. Das kriegen wir selber gar nicht mit. Dann kann das unter anderem dazu führen, dass man nicht mehr weiß, wo rechts und links ist.
Eine geschlechterspezifische Schwäche ist das übrigens nicht. Dennoch kann es Menschen erheblich beeinträchtigen. Früher wurden schon auf diese Weise falsche Gliedmaßen amputiert. Heutzutage werden vor Operationen in der Regel auch genau deshalb Markierungen gemacht, damit so etwas nicht vorkommt. Wer sich an seiner mangelnden Zuordnung stört, kann aber, egal wie alt, immer noch sein Gehirn auf das Richtige links und rechts trainieren. Ganz einfach von zu Hause, sagt Evolutionspädagogin Angelika Anderer.
Es wäre das sogenannte Linksankern. Funktioniert am besten, wenn man ein Gegenüber hat. Also nehmen wir mal jetzt den Ehepartner und die Frau her. Der Ehepartner legt seine Hand auf die linke Schulter seiner Partnerin und die Partnerin, wenn sie diesen Druck wahrnimmt, muss immer links sagen. Also der Partner drückt und jedes Mal, wenn sie das wahrnimmt, sagt sie links. Und das mal eine Weile wiederholen, sodass wir praktisch über den Körper einen Anker setzen.
Also das Gehirn aktiv daran erinnern, um welche Seite es sich gerade handelt, kann bei dieser Orientierungsschwäche durchaus den Alltag erleichtern.
Ja, also bei dieser Übung, die da vorgeschlagen wurde, musste man auf jeden Fall schon arg mitdenken. Wo ist jetzt rechts und wo ist links? Aber ich finde, das Wichtigste an dieser Stelle, was wir hier mitnehmen können, ist, Leute, es ist noch nicht zu spät. Wir können das noch lernen, wo rechts ist und wo links ist.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.